Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Ich persönlich habe ein größeres Problem damit, wenn sich Sicherheitsbehörden irgendwo im Ausland von irgendeiner Firma Tools kaufen, die einen Grundrechtseingriff bedeuten, und niemand hat sich angeguckt, was diese Tools eigentlich machen.
Das sagt Christian Hummert von der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz CITIS. Es geht um Tools, die zum Beispiel Kriminalisten benutzen, um Spuren zu sichern auf Smartphones oder mobilen Geräten. Und bei diesen Tools gibt es große Probleme. Piotr Heller ist mir zugeschaltet. Piotr, um was für Tools genau geht es?
Es sind kommerzielle IT-Forensik-Tools. Die Ermittler knacken damit in Strafprozessen beschlagnahmte Handys. Also sie umgehen Verschlüsselungen, sie lesen aber auch Bilder und Chatprotokolle aus, die bereits gelöscht wurden.
Und diese Tools machen Probleme, ganz konkret welche?
Das zeigt ein Fall ganz gut. Den hat ein IT-Forensiker einer Staatsanwaltschaft aus Bayern neulich auf einer Konferenz erzählt. Das ist im Jahr 2016 passiert. Eine Mutter entdeckt ein Missbrauchsvideo mit ihrer Tochter drauf auf dem Handy ihres Lebensgefährten. Und der Mann entreißt ihr das Handy, flieht und die Polizei schnappt ihn. Das Video ist aber natürlich gelöscht. Die Forensiker nutzen jetzt so ein kommerzielles Tool. Sie kopieren den Speicher des Handys 1:1. Das klappt alles, es gibt keine Fehlermeldung, aber auch keine Spur des Videos. Die Mutter ist jetzt aber so überzeugend, dass sie weitermachen. Sie öffnen das Handy und sehen da, dass es 2 Speicherchips hat. Das hat die Software nicht erkannt. Und auf diesem 2. Chip ist dann das Video. Das zeigt, es war selbst für die Experten nicht offensichtlich, was die Software genau macht und was sie übersehen kann.
Das heißt, die Software hat hier mit falschen Ergebnissen die Ermittler in die Irre geleitet. Man kann sich also auf die Ergebnisse nicht verlassen.
Kann man nicht, man muss es aber. Allein 2019 gab es 100.000 Fälle von Cybercrime und 300.000 Fälle, wo das Internet das Tatmittel war. Und dann natürlich noch mehr Fälle, wo digitale Beweismittel angefallen sind. Man muss die Auswertung automatisieren. Wie das geht, zeigt ein anderer Fall, wo auch was schiefgegangen ist. Von dem hat auch dieser Forensiker erzählt. Es ging um Kinderpornografie. Und er hat das Handy eines Beschuldigten mit einem Aufbereitungstool analysiert. Das hat ihm gezeigt, welche Suchbegriffe der Mann eingegeben hat. Und laut dem Forensiker waren da Begriffe dabei, die man nur kennt, wenn man wirklich in dieser Kinderpornografie-Szene verankert ist. Beim Prozess kam dann aber raus, er hat sie gar nicht eingegeben. Die Suchmaschine hat sie ihm vorgeschlagen und er hat sie angeklickt. Er kannte sie ursprünglich also gar nicht. Das ist eben so ein entscheidender Unterschied, den das Tool nicht gemacht hat.
Also da gibt es große Probleme, die werden wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Und es gibt natürlich auch die große Frage, was man dagegen tun kann.
Solche Fälle haben wir immer mal wieder, dass Tools das nicht richtig entdecken oder falsch bewerten.
Erklärt Tobias Eggendorfer. Der Informatiker lehrt an der Hochschule Ravensburg-Weingarten und ist Experte für IT-Forensik. Ein grundlegendes Problem der Beweissicherung bei Smartphones und anderen digitalen Geräten: Ermittler müssen einige Aufgaben in der Spurensicherung an die Tools abgeben, sonst kommen sie nicht hinterher. Die Fehler der Tools fallen dann aber im anschließenden Strafprozess mitunter nicht auf.
Wir haben dann der logischen Konsequenz auch Fehlurteile, weil natürlich durch die falsche Bewertung von Beweismitteln auch falsche Ergebnisse entstehen.
Fehlurteile, das klingt theoretisch, aber am Ende bedeutet es, dass ein Mensch zu Unrecht verurteilt wird oder ein Verbrecher davonkommt, weil die Spezialisten bei Polizei und Staatsanwaltschaft unter Umständen nicht wissen, wie ihr digitales Handwerkszeug funktioniert. Diese Intransparenz ist teilweise sogar gewollt, denn die Hersteller der Forensik-Software möchten etwa die Sicherheitslücken, die sie nutzen, um Smartphones zu knacken, so lange wie möglich für sich behalten.
Das halte ich im forensischen Prozess übrigens für grundsätzlich sehr, sehr schwierig, weil wenn ich nicht sagen kann, wie ich zu den Daten gekommen bin, nehme ich ja gerade dem Richter die Möglichkeit, die Beweise zu würdigen. Und dazu müssten eigentlich die Verfahren vollständig dokumentiert sein, Begrifflichkeiten sinnvoll definiert sein und eben notfalls die manuelle Nachvollziehbarkeit gegeben sein. Und da haben wir tatsächlich bei vielen kommerziellen Anbietern das Problem, dass sie sich da natürlich, da geht es um Geschäftsgeheimnisschutz auf der anderen Seite, zurückhalten.
Das geht mittlerweile so weit, dass manche Forensikfirmen die Funktion, auch neueste Handymodelle zu knacken, gar nicht mehr in ihre Software einbauen. Stattdessen bieten sie eine kostenpflichtige Datenextraktion an, die sie in ihrem eigenen Labor durchführen. Die Ermittler müssen also potenzielle Beweismittel aus der Hand geben.
Ich halte das für hochproblematisch, da man ja in dem Moment zwar Unterschriften hat, in denen die sagen, wir haben das Beweismittel sorgfältig behandelt, aber man weiß ja nicht, was in Wirklichkeit derweil passiert ist. Und damit ist natürlich was, wo man in einem Verfahren dann schon mal fragen kann, passt es denn zusammen? Oder wurden im Rahmen der Beweissicherung möglicherweise die inkriminierenden Bilder oder sowas eingespielt?
Der größte Anbieter derartiger Dienste ist das israelische Unternehmen Cellebrite.
Ich weiß, dass die Firma Cellebrite auch deutsche Ermittlungsbehörden unterstützt.
Das Unternehmen ließ unsere Anfragen zum Ablauf seiner Dienstleistungen und zu seinen Kunden unbeantwortet. Christian Hummert, der bei der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz CITIS, die digitale Forensik leitet, sieht derartige Dienste ähnlich kritisch.
Es gibt viele Firmen, die digitale Auswertung, digitale Forensik für die Sicherheitsbehörden machen. Aber da handelt es sich um private Anbieter. Das ist eine originäre staatliche Aufgabe. Das ist ein Eingriff in die Bürgerrechte, ja, wenn ihnen das Handy beschlagnahmt wird. Da haben wir auch bestimmte Institutionen, die das dürfen, die Polizeien und das Bundeskriminalamt. Und eben keine Firmen, die im Auftrag von Staatsanwaltschaften handeln.
Die 2017 gegründete CITIS soll als zentrale Stelle eigene derartige Forensikmethoden für die deutschen Behörden entwickeln. Das sind aber hauptsächlich Speziallösungen, um Systeme zu knacken, die kriminelle Gruppen in Deutschland verwenden und für die es auf dem Markt keine entsprechenden Produkte gibt. Aber die CITIS entwickelt keine eigenen Tools, um etwa Chatprotokolle weit verbreiteter Programme wie WhatsApp auszulesen.
Also wenn wir jetzt anfangen würden, ein eigenes Cellebrite zu entwickeln, also das wäre relativ teuer für den deutschen Steuerzahler. Wichtig ist aber, dass diese Produkte überprüft und evaluiert werden und das machen wir.
Zudem arbeitet die CITIS am europäischen Projekt 4Mobile mit. Eines der Ziele ist es, die digitale Forensik für Mobiltelefone in Strafprozessen zu standardisieren.
Ich möchte eigentlich beschreiben, von dem ersten Moment, wo ein Polizist ein Handy anfasst, also wir nennen ihn den First Responder, bis zu dem Moment, wo der Sachverständige seinen Vortrag vor Gericht hält.
Also die Ermittler und Experten möchten gerne, dass alle Schritte in solch einem digitalen Ermittlungsverfahren dokumentiert werden, aber auch, dass sie standardisiert werden. Piotr, was sollen denn diese Standards, die da im Projekt 4Mobile entwickelt werden, genau beschreiben?
Vor allem die Handhabung des Asservats. Wie wird das Handy gelagert, wie wird es verpackt und so weiter. Und dann die Tools. Die müssen überprüft worden sein. Das ist ein Punkt, den viele Experten teilen. Aber klar, die Hersteller können ihre Methoden nicht einfach offenlegen.
Weil diese Methoden oft auch Dinge sind, die man, ich sag mal, vom Graumarkt für Sicherheitslücken sich besorgen muss?
Ja, und das sind eben Geheimnisse. Aber sie sollen zumindest sich mehr für externe Audits öffnen, die Software überprüfen.
Und was passiert dann mit diesen Standards?
Die werden jetzt veröffentlicht und dann wird darüber beraten und dann kann das Europäische Institut für Normung, CEN, das ist zumindest der Wunsch, so etwas offiziell zum Standard machen. Und dann können sich eben solche Forensiklabore und Tools ein Siegel geben lassen, ich funktioniere nach diesem Standard. Und eventuell kann irgendwann auch die Strafprozessordnung geändert werden und dann besagen, dass digitale Spuren nur nach diesen Standards gesichert werden müssen.
Aber das dürfte noch ein bisschen dauern und selbst dann wäre ja nicht ausgeschlossen, dass solche Fehler, wie wir sie am Anfang beschrieben haben, weiterhin passieren, oder?
Genau, es kann immer noch was durchrutschen. Und das passiert ja auch in Prozessen, wo man es nicht mit digitalen Spuren zu tun hat. Aber irgendwie ist es ja hier doch speziell, weil man für Dinge aus der echten Welt ja so eine Art Grundverständnis hat. Man versteht einen Autounfall oder einen Kunstfehler beim Arzt. Klar, man braucht Sachverständige, die das beurteilen, aber man hat so ein Verständnis. In der digitalen Welt sind die Dinge aber so abstrakt, dass dieses Verständnis manchmal fehlt. Und das will dieses 4Mobile-Projekt auch ändern.
Fehler bei der forensischen Untersuchung von Smartphones und mobilen Geräten und was man dagegen tun kann, darüber sprach ich mit Piotr Heller. Danke.